wie man mit der richtigen Papierherstellung 50% an CO2-Ausstoß einsparen kann. Herzlich willkommen bei Printspiration, dem praktischen Print-Podcast. Heute haben wir eine Folge mit Axel Schäufelen von der Firma Metapaper, einem unserer absoluten Favoriten, was die Papierbelieferung betrifft. Axel, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Also erstmal vielen Dank für die Blumen. Ne? Ich hoffe, dass es auch immer so gerechtfertigt ist, was du da sagst. Wer bin ich? Ich habe mit einem Partner, mit Jörg zusammen, mittlerweile 12 Jahren ist es, glaube ich, her, Metapaper gegründet. Metapaper ist eine Plattform, sagen wir eine Community-Plattform für Papier prinzipiell, ein bisschen so mit Services drumherum, rund um Print. Relativ großes Wiki zum Beispiel, was ist denn Digitaldruck, was ist denn dies oder jenes, logischerweise auch zu unseren Papieren, Druckverfahren etc. Nachhaltigkeit, ich glaube, da kommen wir nachher zu. Und ich bin einer der beiden Gründer von Metapaper und bin prinzipiell, was man so Business Development nennt, verantwortlich. Und was heißt das? Also prinzipiell ist Business Development immer Vertrieb, also verkaufen. Das ist natürlich das Thema Marketing. Also wie machen wir Lust auf das, was wir da tun? Wie machen wir Lust auf analoge Produkte, die auf Papier produziert werden? Und bei uns im Besonderen, weil wir eben sehr, ich sag mal, IT-lastig sind und wir im Prinzip versuchen über oder auch das tun über eine Online-Plattform, dann am Ende das Produkt zu vertreiben, ist bei uns natürlich ganz wichtig, das Thema IT. Mit Zahlen habe ich zum Glück nichts zu tun, ist auch nicht so meine große Stärke. Viel mit Papierfabriken, ich glaube, da kommen wir nachher auch noch dazu, geht es hauptsächlich um Produktentwicklung, weil natürlich unsere Range nur so gut ist wie das, was wir mit den Fabriken entwickeln. Das ist mal so große Mode, was wir versuchen. Freuen uns, wenn wir mit tollen Druckereien zusammenarbeiten dürfen, mit euch.
Danke.
Mit tollen Gestaltern, mit einfach ja interessanten Menschen. Das ist ja eins der ganz schönen Sachen in unserer Industrie, dass wir sehr angenehme Menschen immer, ich sag mal, 99,5% um uns rum haben. Genau. Ja. Also das mal so als kleines Intro zu uns und zu mir.
Also was mir so gut an Metapaper gefällt, ist eben dieses Marketing, dass ihr euch sehr abgrenzt von den anderen Papierlieferanten, dass ihr wirklich versucht, ihr habt eine ganz kleine Range, wenn man das überhaupt als Standardpapier bezeichnen kann, was ihr habt. Ich glaube, da ist überhaupt nichts mehr bei, was man als Standardpapier bezeichnen kann, oder?
Ja, das sehen wir genauso. Haben wir sogar mal versucht, extrem unerfolgreich. Wir hatten ja mal tatsächlich so Standard gestrichenes Papier im Sortiment.
Genau.
Passte wahrscheinlich nicht zu uns, konnten wir nicht, hat nicht funktioniert. Tatsächlich sagen wir, Print wird zum Erlebnis oder Print as an Object hatten wir mal so als Claim.
Ja.
Und wir haben im Prinzip immer die Papiere, die du brauchst, um dich zu differenzieren.
Genau.
Und unser Bild ist, dass das Print eben ein Differenzierungsmedium ist, dass es darum geht, gerade in Unternehmen und Industrien, die vielleicht gesättigt sind, die im harten Wettbewerb sind, sich zu differenzieren. Und da kann ich halt nicht, ich sag mal, das 0815 Papier von der Dönerbude ums Eck nehmen. Nichts gegen die Dönerbude, ich mag die, aber ja. Ich würde vielleicht dann vom Luxusgüterhersteller nicht so ganz passen und trotzdem ist es dann auch so, dass man nicht immer die Budgets hat, um dann ganz oben ins Regal zu greifen. Da versuchen wir sozusagen, ich sag mal, die Klaviatur zu spielen von, also ich sage jetzt mal Standard Plus, also alles, was so ein bisschen besser ist als Standard, also eben kein klassisch gestrichenes Papier und dann natürlich trotzdem hoch bis ins obere Regal.
Ja.
Und dann versuchen wir es auch mit einer relativ einfachen Range, auch wenn sie dann immer ein bisschen komplexer geworden ist über die letzten 12 Jahre, was aber auch ein bisschen dem Umstand geschuldet ist, dass es einfach weniger Spieler gibt im Markt und wir dann vielleicht auch einen Tick mehr Marktverantwortung haben, dass wir auch einen Tick mehr mit in den Markt bewegen an coolen Produkten, weil sonst ja auch den Papierfabriken der Marktzugang fehlt.
Ich glaube, die Zielgruppe ist einfach eine andere, ne? Also die Zielgruppe sowohl von euch, wen ihr beliefern wollt, als auch die Zielgruppe von euren, also von den Kunden, eurer Kunden, von dem Endkunden sozusagen. Richtig, also du hast eben schon mal was von Luxusgütern gesagt, da spielt's rein. Ich glaube, es gibt da 3, 4 sehr große Hauptstichpunkte. Also Luxusgüter ist mit Sicherheit eins, die Nachhaltigkeit hatten wir schon mal angesprochen.
Ja, also ich denke, immer wenn die Materialität wichtig ist, um sie zu differenzieren, oder wenn sie einfach überhaupt eine Rolle spielt,
Ja.
was ja immer mehr im Premium-Segment stattfindet. Das ist jetzt auch egal, ob Automotive oder Mode oder Private Banking oder sonstiges. Ganz stark ist das Thema Hotellerie natürlich, Tourismus, Restaurants, ganz wichtiges Standbein für uns, Kunstgalerien, Künstler, Designer, Artfreaks, ja. Also you name it, ja. Es ist, also was wir nicht sind, ist der schwäbische Maschinenbauer, der halt auf einmal auf der Messe irgendwie den 16-Seiter Bilderdruck braucht. Das
Ja,
ist nicht
genau.
unsere Welt. Aber sonst Magazine, ja, also immer dann, wenn es um was ein bisschen Besseres geht oder das Besondere oder ja, oder auch wenn ein höherer Anspruch da ist.
Wo du das gerade ansprichst, was war denn das verrückteste, spannendste Druckprodukt, das du je gesehen hast? Was war denn das Besonderste?
Boah, also wir haben echt schon viel gesehen und
Ihr habt auch echt
so
viel
ganz
auf eurer
spontan.
Webseite dazu, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Da sind ja auch wirklich viele Beispiele von besonderen Sachen. Aber was war dein persönliches,
Also
genau?
das ist natürlich alles so ein bisschen subjektiv, aber richtig cool fand ich, wir haben dieses Multiloft, heißt das, das ist so ein Papier, das man quasi so über einen Kleber zusammenkaschieren kann.
Mein Liebling.
Gibt's auch ein tolles Video auf unserer Seite, wie es funktioniert, da muss ich jetzt hier nicht erklären. Und da hat dann ein Kunde tatsächlich mal einen Ostereierhalter draus gebastelt, indem er quasi so Löcher ausgestanzt hat und das aufeinander kaschiert hat. Das fand ich mega. Wir haben auch ganz verrückte Projekte. Ich habe sie gerade in der Hand. Wir haben hier Lippenbalsam-Verpackungen gemacht, die ein Maschinenbauer entwickelt hat, und dafür braucht er ganz spezifisches Papier. Wir haben ein Papier entwickelt für bestimmte Veredelungstechnologien, also das spezifisch dafür entwickelt wurde. Wir haben ein
Sei mal
Papier fürs
konkreter,
Weltformat.
für welche Veredelungstechniken war das?
Also das ist dann tatsächlich für die digitale Veredelung. Also das ist dann für Skodix, MGI, FKS,
Okay.
ja, you name
Also
it.
Lack hauptsächlich.
Lack und Folie auch, ne? Also es
Okay.
ist individueller Lack, individuelle Folie. Ich gucke hier so nach links, weil bei uns im Büro hängt ein Poster. Das haben wir auf einem Zylinder. Es gibt zwei Weltformat-Zylinder weltweit, einen in Brasilien, einen in Berlin. Da haben wir extra ein 130x92 Papier entwickelt,
Wow.
das sehr saugfähig ist, das dann von sehr bekannten deutschen Typografen gestaltet wurde und dann auf diesem Zylinder gedruckt wurde. Also ja, das ist, du kommst, bei uns ist es ja ganz oft so, dass wir haben viele tolle Designer, mit denen wir arbeiten dürfen, und die kommen dann halt auf tolle Ideen, und dann darfst du da irgendwie ein bisschen unterstützen. Und wenn du ein bisschen die Papierfabriken kennst und ein bisschen weißt, wer was kann, dann geht da immer erstaunlich viel, auch wenn es nur kleinteilige Projekte sind.
Okay.
Ja, das wäre das, was Spaß macht, ne? Also ich finde immer die Kreativprojekte, wo man ein bisschen Hirnschmalz reinstecken kann, wo dann auch was Cooles rauskommt. Aber wie gesagt, das ist so vielfältig bei uns.
Ja, aber es war ja
Manchmal
schon
ist
mal
es auch
schön, einen
nur.
Einblick zu finden, genau.
Ja,
Wo
sorry,
geht's
ich habe
denn
schon
hin?
wieder
Welche
hier
spannenden,
aufzupassen.
sorry, welche spannenden Neuheiten und Trends können wir dann von demnächst in der Papierbranche erwarten? Also Materialien oder Technologien, die besonders hervorstechen. Was hast du da für uns bereit?
Also, ich glaube, du hast am Ende so diese Metatrends, die nach wie vor da sind. Ne? Also, du hast natürlich das Thema Digitaldruck. Das ist
Ja.
klar, wird den Offset perspektivisch ablösen. Ich denke so, am Ende überall, ne? In dem Moment, wo die Formate größer werden, sodass die Digitaldruckformate auch mit den Offset-Formaten konkurrieren
Also im
können, sehe
Moment ist
ich
es noch
eigentlich.
eher so eine Sache, dass es auf die Auflage ankommt, wo du da im Digitalog oder eben auch personalisiert wird. Was ist, darauf kommt es noch an im Moment, aber das wird
Ja, ich denke,
irgendwie.
du hast im Digitaldruck jetzt ja schon die ersten, die in dieses, wir nennen es immer das Großformat, also der große Bogen, 70 mal 100, so, ne? 70 Zentimeter, 100 Zentimeter, reingeht. Das sogenannte SRA3-Format, 33, 48, haben wir so ein A3 Plus. Das ist ja schon sehr, sehr breit aufgestellt. Das
Ja.
sogenannte Halbformat kommt hier auch. Die Auflagen werden ja in Summe kleiner. Insofern macht es auch Sinn, über den Digitaldruck natürlich intensiver nachzudenken. Also ich glaube, der Digitaldruck per se, der ist da und geht jetzt auch in die größeren Formate. Was jetzt natürlich kommt, ist die digitale Veredelung. Also dass ich digital lackiere, dass ich digital eine Folie aufbringe.
Ja.
Also ich glaube, das ist mal so, der eine Trend ist quasi, dass man flexibler im Drucken wird. Und das ist eigentlich der Digitaldruck, mal unabhängig, ob ich individuell drucken will oder die kleine Auflage. Und das zweite Thema ist dann, also mit der Veredelung ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Wobei ich da glaube, da ist, sind wir noch dabei, uns zu sortieren. Da wird gerade viel ausprobiert. Mhm. Ich glaube, dass das jetzt irgendwie mal Zeit irgendwann wird für so eine Bestandsaufnahme. Also was ist denn eigentlich wirklich nachhaltig? Und was ist denn eigentlich wirklich ein Nachhaltigkeitsziel, das man verfolgen sollte? Und nicht so, ich sag mal, so ein bisschen stupide nach Labels und sonst was zu sortieren.
Ja, ja, was ist Nachhaltigkeit? Ist Nachhaltigkeit wirklich nur CO2 einzusparen oder ist es auch nachhaltig, wenn du ein besonderes Druckprodukt lieferst, was sich halt die Leute auch wirklich angucken und nicht weggeschmissen wird? Und wie nachhaltig ist es auch in der soziale Aspekt dabei, ne?
Ja, absolut. Also das ist, ich glaube, man kann es eigentlich ganz gut differenzieren, indem man sagt, es gibt sozusagen den Output von Print. Ne? Also wenn ich ein Druckerzeugnis generiere und das hat keinerlei Relevanz, dann ist es natürlich, egal wie gut ich es produziere, nicht nachhaltig. Also ich glaube, dass das, was du meinst, muss das Printprodukt muss funktionieren bei dem es ankommt.
Richtig.
Und das andere ist dann, wenn es dann funktioniert, ne, davon gehe ich jetzt mal immer aus, dass es dann hoffentlich funktioniert. Dann ist aber die Frage, wie erstelle ich es dann nachhaltig? Ne? Also was heißt denn dann, was ist denn der Input? Also wir differenzieren immer nach Output und Input und sagen, der Output ist das, dass ich das Maximale erreiche beim Rezipienten und der Input ist, dass ich es dann so gut wie möglich produziere. Ne?
Ja.
Also ja, da sind wir sehr deckungsgleich, glaube ich, in der Meinung.
Ja, das stimmt, das auf jeden Fall, ja. Gibt es da neue Produkte und Ansätze, die du uns präsentieren kannst?
Naja, also ich glaube, dass was wir gerade schauen für uns, ist, was ist wirklich nachhaltig? Ich glaube, das ist genau das, was wir machen. Wir haben uns mit dem Thema Upcycling ein bisschen beschäftigt. Das heißt, wir haben mit einer Fabrik in Deutschland haben wir aus Textilabfällen, aus Jeansabfällen Papiere gemacht. Da sind wir jetzt am Auswerten. Auch für uns, was heißt das jetzt CO2-mäßig? Ne? Also das ist ja immer das Thema. Ne? Also wenn ich jetzt ein Papier mache, das ich aus Abfällen mache oder aus Reststoffen mache, denkt man ja immer, das ist ja erstmal positiv. Ne? Ich verwerte etwas, was sonst vielleicht verbrannt wird oder auf einer Mülldeponie landet oder so.
Ist halt nur die Frage, wie viel du da reinstecken musst, damit du das überhaupt wiederverwerten kannst. Ne?
Achso, genau, das ist die Frage. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns relativ intensiv beschäftigen. Wir haben ja auch Recyclingpapiere. Wie nachhaltig ist Recycling eigentlich? Also ich würde das mal sagen, bei einem Toilettenpapier ist Recycling sehr, sehr sinnvoll, weil danach kannst du ja mit dem Papier nicht mehr wirklich viel machen. Wie nachhaltig ist es, wenn der CO2-Abdruck sehr hoch wird?
Ja.
Da habe ich schon ein Fragezeichen im Kopf. Und das ist so, also das ist mal der eine Punkt, mit dem wir, glaube ich, gerade so ein bisschen, an dem wir arbeiten, also wo wir versuchen, auch für uns ein Bild zu generieren und zu sagen, was ist denn eigentlich aus unserer Sicht nachhaltig? Und das zweite ist natürlich, dass wir sagen, wenn die Infrastruktur rund um den Digitaldruck jetzt immer stärker wird, was passiert? Was heißt das denn? Ne? Also was heißt das denn für uns? Also zum einen wird die Komplexität höher, weil es vielleicht verschiedenere Digitaldruckverfahren gibt. Ne? Bisher gab es ja Indigo, Toner, jetzt kommt der Inkjet. Anschließend kommt jetzt die digitale Veredelung. Wir wollen ja, dass möglichst haptische Papiere die Erlebnisse transportieren, dann auf allen Druckverfahren gehen und dann auch noch in der digitalen Veredelung. Da haben wir jetzt so die ersten 2, 3 Produkte auf dem Markt. Bei uns ist unser Rough Deluxe, das war das erste, das kommt aus Korea.
Apropos.
Das haben wir da entdeckt. apropos. Es ist eine spezielle Oberflächenveredelung, die diese Fabrik in Korea kann und die dann funktioniert. Das sind die Themen, an denen wir arbeiten. Also es geht auch hier immer mehr um Differenzierung. Und die komplexe Frage ist eigentlich, die Produkte müssen besser werden komplexer. Und wie müssen wir es trotzdem so machen, dass es nach vorne einfach ist, dass es für die Agentur, für den Designer, für die Druckerei am Ende einfach bleibt. Das ist auch das, wo wir uns auch immer wieder schwer tun. Ne? Wie beantworten wir die Frage?
Ja, das Thema, wir hatten schon mal drüber gesprochen, du hast eine Papierfabrik, die sehr, sehr effizient arbeitet, was den CO2-Ausstoß angeht. Das ist Lessebo. Ne? Erzähl doch mal von dem Projekt. Das hattest du, glaube ich, bei einem Meeting mal erwähnt, bei so einem Business-Frühstück, was Emeter Paper veranstaltet hat. Ne?
Ja, also wir sind da ein bisschen glücklich da dran gekommen, wie es manchmal eben so ist. Wir haben mit einer Papierfabrik gearbeitet, die leider zwangsvollstreckt wurde. Wir haben ja tatsächlich, also das ist ja unser sag mal, immer unser Problem oder das ist ja die Fragestellung, die wir auch ein bisschen haben, wer sind denn die Fabriken, die in Zukunft überleben, weil der Markt ja in Summe kleiner wird.
Ja.
Wenn es der Premium-Markt nicht so ist, aber in Summe wird der Markt kleiner und natürlich Papierfabriken können jetzt nicht morgen Blumenerde produzieren, sondern können halt nur Papier produzieren erstmal. Und wir hatten eben ein kleines farbiges Sortiment und das haben wir verloren dadurch. Und dann kam über einen Kontakt, der Kontakt zu Lassebo zustande, die auch ein Farbsortiment gerade gelauncht haben. Und dann haben wir gesagt, wunderbar, dann fangen wir damit an und haben uns dann ein bisschen intensiver damit beschäftigt und haben festgestellt, dass Lassebo eben einen sehr guten CO2-Abdruck hat.
Mhm.
Ist auch die, ich glaube, nach wie vor einzige Papierfabrik der Welt, die Cradle-to-Cradle Gold zertifiziert ist, was an verschiedenen Themen liegt, aber prinzipiell und auch der niedrige CO2-Abdruck kommt natürlich nur aus zwei Gründen zustande. Das eine ist, dass in Schweden, Südschweden zu 100% aus regenerativen Energien produziert werden kann. Damit ist der Energieabdruck sehr niedrig und
okay.
Energie ist ja im Prinzip das Hauptthema bei der Papiererzeugung. Also Papier hat einen sehr hohen Energiebedarf, Papiererzeugung. Und das zweite große Thema ist, wo kommt mein Rohstoff her? Das ist, Papierfabriken nennen das auch immer bei der CO2-Bilanz Scope 1 und Scope 2. Scope 2 ist, was in der Fabrik passiert. Scope 1 ist, was vor der Fabrik passiert, mal ganz großer Modo. Und da ist bei Lassebo, ich glaube, alles im Umkreis von ungefähr 70 Kilometern. Und auch das wird alles mit regenerativen Energien erzeugt. Deswegen hat Lassebo einen unfassbar niedrigen CO2-Abdruck. Und das ist auch der Grund, warum wir dann auch die weißen Papiere von Lassebo ins Sortiment aufgenommen haben. Also Premium-Offset-Papier, gibt es drei Farbtönen, zwei Oberflächen. Und ist tatsächlich, also ich würde sagen nicht, dass wir da abschließend sind, aber ich glaube mittlerweile, und das ist mein Bild, das ist vielleicht jetzt ein bisschen subjektiv, aber ich glaube tatsächlich, dass der CO2-Abdruck das relevanteste Umweltkriterium für die Papiererzeugung ist. Weil, also ja, wir alle subjektiv, aber wenn man dran glaubt, was ich tue, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass der CO2-Ausstoß ein Treiber davon ist, dann ist auch das wichtigste Kriterium, dass wir den CO2-Ausstoß reduzieren. Und wenn wir mal drüber nachdenken, dass wir CO2-neutral werden wollen als Gesellschaften, Unternehmen und so weiter, dann ist mal platt gesagt erstmal egal, ob es Recycling ist oder ob es Upcycling ist oder FSC oder PEFC, ist alles schön und alles erstmal prüfenswert und das sollte man auch alles mal sich anschauen. Aber das Entscheidende ist dann tatsächlich der CO2-Abdruck.
Und ist das, nochmal kurz, darf ich kurz da mal reingehen, dieser CO2-Abdruck, wenn der wirklich reell niedrig ist und nicht nicht gekauft ist durch Zertifikate oder also wie nennt man es denn jetzt? Sag doch mal eben.
Es gibt den kompensierten, ne?
Genau, also durch Kompensation. Das war das Wort, was mir gerade nicht einfiel. Ja. Genau, also da ist natürlich dann, ich denke, das ist dann wesentlich reeller, dass da, wo auch wirklich produziert wird, der CO2-Ausstoß geringer ist, anstatt dass man Kompensate kauft in irgendwelchen Entwicklungsländern. Das finde ich auch immer so ein bisschen Augenwischerei irgendwie, ne?
Musst du mittlerweile ja auch ausweisen.
Ja.
Es ist ja nicht mehr so, dass du sagen kannst, es ist CO2-neutral. Weil faktisch stimmt das ja nicht, ne? Das
genau.
Ist ja nicht
nee, du kannst ja nur noch kompensiert sagen.
Du kompensierst.
Ne?
Ja. Genau. Und ist ja auch richtig, ne? Macht total viel Sinn, dass man das so ausweist. Also interessanterweise, also Lassebo hat so einen CO2-Abdruck, ich sag mal, 11 Kilo die Tonne, was phänomenal niedrig ist. Ist der CO2-Abdruck für den Transport von Südschweden zu uns höher als der CO2-Abdruck der Papiererzeugung? Das muss man sich mal vorstellen. Prinzipiell sind schon auch etliche andere Papierfabriken sehr stark in dem Bereich CO2-Reduktion.
Mhm.
Natürlich muss man sagen, dass die jetzt vielleicht in nördlichen Ländern sind oder Frankreich, wir haben jetzt auch einige, die in Biomasse investiert haben, Österreich ist auch ein gutes Land, haben da oft Vorteile. Ja, wir haben jetzt auch nicht nur Papierfabriken, die einen super CO2-Abdruck haben, leider. Ja, das ist leider so. Aber wichtig ist, dass man erstmal anfängt, ihn auszuweisen und dass man dann sieht, dass der sich in die richtige Richtung bewegt.
Das soll ich gerade also erstmal wissen, wo man steht. Das ist immer das Wichtigste. Und nur dann kann man sich verbessern. Wenn man nicht weiß, wo man steht, hat man noch keine Chance, irgendwas.
Also ich würde prinzipiell auch immer sagen, man sollte so ein bisschen gucken, dass, also wenn eine Fabrik ihn nicht ausweist, den CO2-Ausstoß, ja, also Nachtigall, ich höre dir trapsen, ne, dann weißt du eigentlich schon, was los ist. Also da kann man ja ruhig mal mit dem Finger ein bisschen bohren in die Wunde.
Ja, ja.
Die meisten Fabriken tun einiges. Ja. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass da schon noch mehr passiert. Ist natürlich trotzdem auch kein leichter Markt. Es sind große Investments in die Energieerzeugung. Nachvollziehbar, wenn es manchmal nicht ganz so schnell geht, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber die meisten Fabriken machen schon auch einiges. Aber Lesebo ist da einfach ja,
Vorreiter.
Super.
Hast du irgendwelche, sag mal, irgendwelche Erfahrungen mit Südafrika? Also ich war jetzt im Januar in Südafrika und bin da wirklich hunderte von Kilometern durchs Land gefahren und überall waren die FSC-Plantagen, also die FSC-zertifizierten Plantagen. Aber ich habe dem Ganzen auch irgendwie nicht so, das sah nicht so richtig nachhaltig aus, was da war. Aber ich kann es natürlich nicht beurteilen. Ich habe halt nur gesehen, die einzelnen Stadien auch. Ne? Also alles abgeholzt, dann alles aufgewachsen, irgendwas dazwischen. Dann fuhren die LKWs da rum über diese kleinen Straßen mit weiß ich nicht, 40 Kilometer in der Stunde, weil die so vollgeladen waren. Das machte mir alles irgendwie so ein nicht ganz so professionellen CO2-neutralen Eindruck.
Ja, ich meine, das ist ja gerade auch eine Debatte, die wir ja haben mit der Entwaldungsverordnung. In Summe, die richtig auf der einen Seite ist, bürokratisch schwierig auf der anderen Seite ist. Und da ist ja gerade, gibt es ja in der EU gerade die Debatte, ob es quasi Länder gibt, also man geht davon aus, dass zum Beispiel ein Land wie Schweden oder Deutschland prinzipiell einen Waldzuwachs hat. Und es gibt natürlich Länder, die keinen Waldzuwachs haben. Ja, und da ist ja zum Beispiel gerade in Diskussion, ob man sagt, dass das ein Land wie Schweden quasi erstmal ausgenommen werden kann, weil es eben ein komplett risikoarmes Land ist. Ne? Wenn klar ist, dass ich aufforste, dann ist es jetzt auch nicht wirklich relevant, dass ich in die Entwaldungsverordnung reinfalle. Und klar, das sind Themen, ne, die da sind, die beantwortet werden müssen. Prinzipiell ist es erstmal richtig, ne, je mehr Wald, desto besser. Das ist, glaube ich, mal für alle erstmal klar. Und die Frage ist, wie gehen wir damit pragmatisch dann auch um, dass es dann auch nachvollziehbar ist. Südafrika, um deine Frage zu beantworten, kann ich nicht beurteilen, weil
ich
kein Papier aus Südafrika beziehen.
Ja.
Tatsächlich beziehen wir nur Papier aus außerhalb von Europa, wenn es einen wirklich technologischen Grund gibt. Also Multiloft kommt aus USA. Da zittern uns natürlich auch schon ein bisschen die Knie, was da jetzt gerade passiert. Aber
das
es
ist gerade nicht einfach,
Grund.
Ne?
Es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, ist eine Herausforderung. Und das ist aber ein technologisch überragendes Produkt.
Ja.
Und, sorry, das war ich. und ja, deswegen beziehen wir das aus USA. Das Papier, das wir für digitale Veredelung entwickelt haben, kommt aus Korea. Ansonsten fokussieren wir auf Europa.
Okay.
Und schauen, dass
also es muss schon was Besonderes sein, wenn ihr über sie geht, sozusagen.
Ja, ist natürlich
du
auch.
Hast mir ja im Vorfeld gerade erzählt, dass du gerade auf dem Weg bist, praktisch morgen nach Übersee. Was ist da so Besonderes? Was zieht dich dahin?
Also am Ende sind es natürlich tatsächlich immer zwei Themen. Das eine Thema ist, dass unsere Industrie so klein und konzentriert mittlerweile ist, dass wir einfach überall Kontakte haben wollen. Ne, dass wir einfach wissen wollen, wer produziert was und man überall versucht, auch ein bisschen eine Beziehung aufzubauen. Ich bin jetzt das dritte Mal in Japan, zweite Mal in Korea und das sind total spannende Fabriken, die es da gibt und Partner, mögliche Partner, die es da gibt, die tolle Sachen machen. Und tatsächlich arbeiten wir auch mit zwei zusammen, einmal in Korea und einmal in Tokio. Und da geht es einfach darum, dass man sich ein bisschen austauscht und es ist wie immer, ne? Wenn man dann zusammensitzt und dann guckt man da über Muster und so, und dann kriegt man dann plötzlich noch eine Idee. Und
ja, so habe ich auch gerade gedacht. Das ist auch viel zur Ideen, Inspiration, Ideenfindung. Gerade diese fremden Kulturen auch, die dann vielleicht ganz andere Sachen favorisieren und dir das dann ganz anders nahebringen können. Ne?
Ja, und Japan hat eine unglaubliche Papierkultur, Korea auch anders. Also insofern ist das spannend und ja, das andere ist dann auch, findest du Fabriken, die eben, weil sie bestimmte andere Technologien haben oder vielleicht auch andere Notwendigkeiten im Markt haben, dass du Produkte findest, die es jetzt mal in Europa oder Nordamerika nicht gibt.
Ja,
ja, also beides. Das ist Inspiration, aber es ist tatsächlich auch ein gewisser Grad eine Notwendigkeit, dass wir einfach offen sind, dass es gibt nicht mehr so viele Papierfabriken und wir sind ja darauf angewiesen, dass wir gute Partner auf der Fabrikseite haben und das ist immer gut, auch mal zu schauen, was so jenseits von Europa passiert.
Ihr habt ja auch relativ viele Materialien, die außerhalb von Baum praktisch sind, ne? Also ihr arbeitet nicht nur mit Papieren, die aus Bäumen hergestellt werden, sag ich mal grob gesagt, sondern eben auch aus anderen Materialien. Du hattest eben schon mal kurz Stoffabfälle, glaube ich, Jeans oder so. Aber da gibt's ja noch ganz andere, ne? Zuckerrohr. Ich erinnere mich da so ein bisschen an euer Sortiment. Da arbeiten wir auch schon mal ganz gerne mit. Auf jeden Fall. Erzähl doch noch mal ein bisschen darüber. Alternative.
Also ich glaube, das ist dieses Thema alternative Faserstoffe. Ne? Ja. Letztendlich ist ja ein großes Thema. Und ich glaube, da geht es ein bisschen darum, es erstmal zu machen, um überhaupt zu schauen, was funktioniert davon eigentlich. Weil du hast eigentlich zwei große Herausforderungen. Das eine ist, du musst es einfach mal machen, um zu gucken, wie funktioniert das Produkt per se. Und das andere ist, du musst es machen, um dann auch das Produkt aus der Nachhaltigkeitsebene analysieren zu können. Mhm. Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Wenn du Bagasse machst und du hast einen Abfall, ne, also Zuckerrohrabfälle, dann ist das erstmal super, die würden verbrannt werden. Und wenn man die sozusagen nehmen kann, daraus kann man Papier machen, ist das erstmal prima. Wenn jetzt aber der CO2-Abdruck nicht gut ist, weil das mit einem Kohlekraftwerk befeuert wird, und dann haben wir noch einen Transport von Kolumbien, in dem Fall zu uns, und der wäre jetzt, was nicht stimmt, also Containerschiffe sind eigentlich sehr, sehr energieeffizient, aber der wäre nicht gut, nur mal als Beispiel, dann würde das Produkt per se keinen Sinn machen. Du musst es aber erstmal machen, damit du es analysieren kannst. Und ich glaube, das ist das, was, ja, ob das jetzt ein Graspapier ist, das wir selber nicht machen, weil wir nicht dran glauben, oder ob es Papier aus Zuckerrohrabfällen ist. Ne? Da hat man das Problem, dass dann der Lieferant vor lauter Erfolg pleite gegangen ist.
Okay, weil ich fand das großartig. Ich habe das auch mit bei vielen Kunden verwendet, gerade die so diesen Cradle-to-Cradle-Gedanken hatten, ne?
Ja, also wie gesagt, auch das, ne? Stroh ist ja ein Abfallprodukt. Stroh hat tatsächlich, so aus dem, was wir jetzt mit unseren Lieferanten besprochen haben, auch einen relativ guten Wirkungsgrad. Ja, also mal als Beispiel, Gras hat einen sehr schlechten Wirkungsgrad, wenn ich aus Gras Papier mache. Wenn ich aus Stroh Papier mache, habe ich einen relativ guten Wirkungsgrad, habe eine höhere Steifigkeit, kann man sich auch schon fast vorstellen, ne? Wenn ich einen Grashalm nehme und Stroh, was ist steifer und was hält besser, ja, Stroh. Ja. Das sind aber die Themen. Also ich glaube, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, ist, dass wir das nicht so in den Himmel heben, dass wir nicht sagen, Graspapier ist toll oder Strohpapier ist toll oder Bagasse ist toll, sondern ich glaube, wir müssen es als ein Experiment verstehen, um danach zu verstehen, ob es wirklich ein gutes Papier ist. Und das andere ist natürlich auch zu schauen, wird es denn angenommen im Markt, weil du musst natürlich auch in kritische Losgrößen kommen, damit du es effizient produzieren kannst. So, das sind ja auch Themen, die dann dahinter stecken. Also ich glaube tatsächlich, wenn du mich heute fragen würdest, was ist das ökologischste Papier, das wir haben, würde ich sagen Lessebo, weil es hat diese 11 Kilo CO2 und das ist einfach rock solid, ja, das kannst du messen, das ist einfach relativ klar, der Baum wächst nach, ist ja auch eine super Ressource. Ist unser Jeanspapier wirklich nachhaltig? Ist unser Baumwollpapier wirklich nachhaltig? Lintasfasern. Wir machen ja Papier aus recycelten Kartonagen. Aber wir sind noch nicht da, dass wir sagen können, es ist wirklich top nachhaltig, weil wir sind gerade dabei, den CO2-Ausstoß aufzunehmen.
Ja, ist das vielleicht dann für die Modeindustrie das Nachhaltige, wenn die Jeanspapier nehmen, weil das nah an ihrer Herstellungsgeschichte ist und die vielleicht auch sagen möchten, guck mal, das ist halt eine Verbindung zu dieser Branche und das ist vielleicht auf eine andere Art wieder nachhaltig, indem es halt so wirkt, dass es super, super passt zueinander, ne? Und damit dann wieder Eindruck schindet bei...
Ist interessant, also wir sind ja trotz allem, muss man ja auch immer ehrlich zu sich selbst sein, wir sind ja trotzdem im Markt, wo Nachhaltigkeit nur ein gewisses Mehr kosten darf. Ja. Wir hatten, nachdem wir haben Jeans und das T-Shirt-Papier auf den Markt gebracht, haben wir relativ hohes Interesse an dem Material. Ja. Gerade aus der Modeindustrie und haben eigentlich nur Absagen kassiert, weil die Produktion aus den Textilabfällen der Modeunternehmen deutlich teurer wäre. Also der Aufwand und die Kosten sind deutlich höher für ein Papier aus Textilabfällen, als wenn du ein herkömmliches Frischfaserpapier nimmst. Und wir haben immer sozusagen so Preise genannt bekommen, dass wir gesagt haben, also 20% mehr würde man bezahlen. Aber weil die Losgrößen so klein sind und weil die Produktionsprozesse noch nicht voll, ich sag mal, prozessual definiert sind und auch nicht die Größen haben, bist du da einfach nicht. Ne? Also
das ist dann die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die da noch reinkommt. So. Ne? Ja.
Und dann ist es die Frage, passt es ins Marketingbudget? Also es ist dann eine Marketinggeschichte, die man erzählt, die natürlich mit Nachhaltigkeit gekoppelt wird. Und also wir haben, ich sag's mal so, die Anfragen, die wir hatten und die Aufträge, die wir bekommen haben, haben nicht korreliert.
Ja, schade.
Normalerweise kriegen wir, wenn wir Anfragen kriegen, dann wissen wir immer genau, wir haben so einen Prozentsatz, was dann noch kommt. Und das war bei den ganzen Produkten nicht so.
Okay.
Ich glaube, trotzdem ist es richtig, es zu tun und zu machen und um Erfahrungen zu sammeln. Und das ist eigentlich auch ein bisschen, ist halt wie ein Labor für uns, so ein bisschen.
Hast du da ein Laborbudget? Was du da sagst, okay, wir haben einen gewissen Anteil, bei uns ist die Forschung,
ja.
oder überlässt du die Forschung den Papierfabriken und gibst denen nur Anregungen, was sie vielleicht mal machen könnten? Also, oder wie läuft das im Einzelnen? Würde mich einfach mal interessieren.
Also wie es dann am Ende läuft, ist, dass wir es halt einfach mit den Papierfabriken zusammen machen.
Mhm.
Also du sagst dann, wir machen jetzt einfach mal ein paar Paletten Jeanspapier oder wir machen mal, also das Papier, das wir für die Skodix entwickelt haben, da muss man ein bisschen mehr machen als ein paar Paletten,
ja.
Und dann, wenn wir dann ziemlich sicher sind, dass das funktioniert, dann machen wir es auch. Ne? Das ist ja auch so, dass du kannst, du musst dann auch gerade bei der Papiererzeugung, musst du dann aus dem Labor irgendwann in die reale Produktion gehen und musst es halt einfach mal machen.
Ja.
Da gab es auch schon das ein oder andere, was wir gemacht haben, was dann ja,
was dann wirklich
nicht so richtig funktioniert hat.
Ja. Sag mal ein Beispiel, was habt ihr versucht und was hat nicht funktioniert?
Ach, wir hatten mal die Idee, dass wir gesagt haben, wir machen ein Packaging-Produkt, wo wir ein ungestrichenes Papier gegen den SBS-Karton, der sich gut falzen lässt, gegenkaschieren und dass wir dann sozusagen unsere drei Weißtöne, die wir bei Metapaper immer so haben, haben wir dann auf der ungestrichenen Seite und haben auf der anderen Seite SBS-Karton. Und sind damit viel Euphorie gestartet,
okay.
Um dann relativ schnell zu merken, dass das in der Verpackung jetzt gar nicht so relevant war, dass wir da unsere drei Weißtöne untergebracht haben.
Okay.
Ja, also das sind dann so, oder man lernt dann eben auch, dass nur, weil man das vorstellt und andere dann auch mal sagen, das ist ja ein cooles Produkt, dass es noch lange nicht heißt, dass das coole Produkt dann auch gekauft wird. Ja.
Ja.
Also so hat man immer wieder mal so ein bisschen seine Rohrkrepierer.
Okay, ja, klar. Also da lernst du ja auch nur draus. Ne? Also ich meine, wenn du nichts versuchst, dann entwickelst du dich auch nicht weiter. Das ist ja vollkommen klar. Ne?
Genau. Also man sollte den Fehler dann vielleicht nicht zweimal machen, aber einmal darf man ihn ja nochmal machen. Ja, so ist das.
Ja, okay.
Genau. Aber es ist spannend, weil natürlich trotzdem momentan, ich sag mal, ich glaube, das sind die beiden treibenden Themen in der Papiererzeugung. Momentan ist das Thema Digitaldruck, digitale Weiterentwicklung, was passiert da und Nachhaltigkeit und ja, ich glaube, da passiert schon viel Positives, was auch Lust auf mehr macht.
Ja.
Und da sind die Fabriken schon auch momentan sehr agil und sehr, sehr gut unterwegs, muss man sagen.
Meinst du denn, dass Printprodukte durch die neuen Materialien und Designs wieder an noch mehr Bedeutung bekommen?
Ja, also ich bin ja überhaupt nicht repräsentativ für den Markt, ne, weil wir sind ja so ein bisschen so ein Nischenmarkt wir sind jetzt dieses Jahr auch wieder, wachsen wir. Ob jetzt unser Markt wächst, kann ich gar nicht so genau beurteilen. Ich glaube schon.
Also oder euer Markt heißt der Luxus.
Das Premium. Ja, Premium. Das Luxus, also wo Print wieder zum Objekt wird, sozusagen. Ich glaube, dass wir auch jetzt schon in den jüngeren Generationen sehen, wir haben letztes Jahr mal das Munich Print Festival organisiert, dieses Jahr kommt das Berlin Print Festival und da konnte man auch dann live drucken und da haben wir einen Titel gehabt und konnte dann ein bisschen Letter pressen und so. Und also anders, aber das sozusagen das Analoge wird so wieder so ein bisschen, ja, ist wieder ziemlich angesagt, ja, aber anders, ne? Also nicht mehr, ich will nicht mehr so das klassische Buch machen vielleicht oder die klassische Broschüre, sondern
den Pizza-Flyer, halt vor allen Dingen nicht, ne?
Es ist dann den nicht mehr, ne? Aber es ist dann irgendwas Ausgefallenes, ne? Es ist, und wenn ich sehe, wie viel Anfragen, Aufträge wir von Studenten für Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und sowas bekommen, das ist schon cool, ist ja bei euch auch so, ne?
Ja.
Insofern, also die Struktur von Print verändert sich, die Bedeutung von Print verändert sich, aber ich glaube, wir sind so, gerade im hochwertigen Bereich sind wir da, dass, wenn ich was Bleibendes machen will, dann muss es halt gedruckt sein. Und dieser Erkenntnisprozess, der fängt momentan schon sehr früh an, ne? Also wenn ich, keine Ahnung, einen schönen Urlaub mache, dann mache ich mir das Fotobuch. Und wenn ich irgendeine tolle Theateraufführung habe im Freundeskreis, dann wird die dokumentiert über ein kleines Buch, Auflage 30, wo jeder Darsteller dann eins bekommt. Und wenn ich eine Kunstausstellung mache, dann drucke ich halt 30 Poster, die ich im Zweifelsfall signiert dann verkaufe. Und also da dieses Bleibende, ne, Print bleibt, Print ist erlebbar, da tut sich so viel und es gibt so viele kleine, coole Printprodukte. Also deswegen, ja, also ich weiß und verstehe, dass dieser Massenmarkt rückläufig ist. In dem hochwertigen Markt sehe ich es eigentlich nicht.
Siehst du denn, dass die junge Generation, das hast du gerade mal angesprochen, wieder mehr in Print ist? Oder dass die auch diese Verbindung, diese Hybridverbindung zwischen Print und Online, ich meine, das ist ja eigentlich das Großartigste, was du machen kannst, wenn du beide Welten ansprichst.
Hm? Ja, absolut. Also ich glaube, das ist eben dieses das Schnelllebige gegen das Langsame, ne? Das Thema Entschleunigen. Ja. Wir haben handyfreie Zeiten. Was alles gerade passiert in unserer Gesellschaft, nicht in der ganzen Gesellschaft, ja, aber in bestimmten Kreisen. Und das triggert natürlich Print. Also insofern, ja, also anders als, aber es ist ja immer so, also in der Zukunft ist immer alles anders als heute.
Ja, ja, klar. Es ist auf jeden Fall immer alles schlechter als früher, ne? Ist ja auch klar.
Ja.
Wobei ich das natürlich absolut nicht so sehe. Also ich finde schon, dass da so viel mehr sich jetzt gerade, dass so viel mehr möglich ist als früher, sag ich mal. Und das natürlich dann auch ganz wieder spannend wird und ganz anders triggert.
Jetzt gerade heute kam wieder eine Anfrage rein. Da hat man jetzt über 6 Monate einen bestimmten Event dokumentiert und will für die Wichtigsten, die an diesem Event teilgenommen haben, ich will jetzt nicht mehr erzählen, will man 200 Fotobücher machen.
Ja.
Das ist mega, mega. Ja. Ja. Und ich meine, 200 Fotobücher vor 20 Jahren, das wäre ein Albtraum gewesen, ja. Drucktechnisch.
Absolut.
Und heute ist das total easy. Jetzt kannst du halt 200 Fotobücher machen, 100 Seiten oder sowas.
Ja, da ist das
so ein Hardcover und dann kommt noch eine schöne Folie oben drauf oder eine Heißfolie oder so.
Super. Da ist es halt dann wirklich, also, die Datenerstellung ist da das Problem, ne? Wenn du nur so wenig druckst, dann musst du sehr viel Zeit dafür investieren und dann, ist das, glaube ich,
also,
obwohl da gibt es so viel, wer das richtig gut kann und wer das automatisiert ablaufen lässt, das ist dann kein Ding.
Ja, aber ich glaube, das ist das, wo ihr natürlich viel mehr gefordert seid als wir. Ja. Also wo der Druckpartner, Printpartner mehr gefordert ist als der Papieranbieter. Für uns ist es ja einfach, wir geben Inspiration, wir geben ein bisschen Wissen, wir haben coole Papiere. Aber ihr müsst es ja drucken, ja. Und ihr müsst ja mit den Druckdaten umgehen. Und ihr müsst die Druckdaten so bekommen, dass es funktioniert. Und ihr habt
wir müssen es überhaupt bekommen. Also irgendeiner muss ja auch erstmal machen, ne? Der Veranstalter von deiner Ausstellung, der dann, was weiß ich, jedem so ein kleines Erinnerungsbüchlein mitgeben will, der hat ja mit den Druckdaten auch, also mit Daten ja auch erstmal nicht so viel am Hut. Der hat da vielleicht Fotos gemacht und so und dann, geht's los, ne?
Aber gut, ich denke, das ist natürlich, das Thema löst sich ja über AI perspektivisch.
Genau, das glaube ich auch.
Wir haben gerade ein bisschen auch für uns recherchiert. Also Druckdatenerstellung kann ja eine AI mittlerweile sogar schon. Und das natürlich schon auch, also das wird natürlich helfen, weil am Ende geht's, ich sag mal, um barrierefreies Drucken in beide Richtungen. Ne? Also dass es für euch nicht der Riesenaufwand ist für diese kleinen Aufträge. Und auf der anderen Seite, dass es aber für einen Gestalter auch einfach ist, ein druckfertiges PDF zu erstellen.
Dass das aber auch ein gutes Ergebnis dann bringt, weil in dem Premium-Segment gibt es ja nichts Doveres, als wenn die Druckdaten dann nicht zum Produkt passen. Ne?
Ja. So, also insofern, aber ja, also wie gesagt, ich bin da eigentlich eher positiv, dass da momentan viele gute Sachen entstehen. Und ich glaube, das ist ja eigentlich eins der größeren Probleme gewesen, dass ich als Agentur mich dann doch oft schwer tue, gerade wenn ich jetzt gerade anfange oder vielleicht sogar Freelancer bin, die Druckdaten zu erstellen. Und da wird es jetzt einfach die technischen Hilfsmittel geben, was dann für euch als Druckdienstleister oder Printpartner wieder es vereinfacht, es dann auch zu drucken. Weil wie gesagt, eure Herausforderung aus meiner Sicht ist ja, dass ihr immer kleinteiliger, also ihr habt immer mehr Aufträge, die aber immer kleiner werden und dann auch noch hochwertiger werden müssen. Ja, und
ich meine, wir sind da ja wirklich aus der ersten Stunde, wir haben ja nie Offset gemacht. Wir sind ja eine reine Digitaldruckerei seit 22 Jahren. Ne? Also von daher haben wir was wir mitbekommen haben, ist halt die Entwicklung, wie die Qualität sich verbessert hat im Digitaldruck. Also das war ja früher echt, das Papier schmutzig gemacht. Ne? Und mittlerweile ist die Qualität ja wirklich sehr gut und auch die Veredelungsmöglichkeiten, das war am Anfang auch schwierig. Wenn du da zellophanieren wolltest, hast du gar nicht die Folie gefunden, die sich überhaupt mit deinem komischen Toner verbindet. Da hast du ewig gesucht, dass sich das nicht wieder abgelöst hat, ne? Mhm. Und da hast du schon recht, diese ganzen Veredelungsmöglichkeiten, die es jetzt für den Digitallook auch gibt, die machen natürlich dann auch die neuen Produkte aus, die dann wiederum ansprechender sind für die neuen Zielgruppen im Grunde, ne?
Ja, oder auch Bindetechnologien, ja, die dann kommen, ne, dass ich jetzt auch kleinteilig binden kann mit was auch allem Möglichen, ne, und das, ja, absolut. Also, und, aber ich glaube, die Kernfrage ist ja, wie schafft man einen so niederschwellig wie möglichen Zugang zu coolen Printprodukten? Mhm. So, und das ist, ich glaube, mal unsere Aufgabe, also als Metapaper, wie schaffen wir, dass wir zumindest mal die Materialien und Hilfestellungen liefern? Und für euch als Printpartner ist es ja, wie gesagt, noch komplexer aus meiner Sicht, dass ihr den Agenturen helft, richtig cooles Printprodukt zu machen, aber einfach, also so einfach, genau, wie möglich.
Was dann vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch noch wirken kann, das hast du ja auch angesprochen, ne? Mhm. Das soll zwar sehr besonders sein, aber eben auch nicht so besonders, dass es keiner mehr bezahlen kann. Also da muss man dann wirklich auch sagen, okay, wenn er das und das macht, dann kommt das und das raus und das ist prima. Ne? Oder es gibt die und die und die Möglichkeiten. Mhm. Was würde denn euch am besten gefallen? Ne? Das ist das immer bei den Agenturen auch. Die Ideen, die die haben, sind manchmal recht schwer umzusetzen. Das ist meistens das Problem. Die haben dann verrückte Ideen, die super sind. Aber wenn es dann in die Umsetzung kommt, dann wird das einfach horrend teuer, weil alles viel Handarbeit ist. Und dann muss man wieder so ein bisschen zurückrudern und sagen, ja, aber wenn man so und so macht, ist das vielleicht nicht ganz diese Wirkung, aber es kommt schon sehr nah dran und ist dann, da hast du recht, da sind wir natürlich wirklich gefragt, dann beim Endprodukt wirklich mitzuhelfen, dass das dann so wird, dass man das dass es ins Budget passt und eben aber auch so aussieht, wie es wirklich gewünscht ist, ne?
Ja, ich denke, ihr seid eine Printberatung mit angeschlossener Druckerei, so mal.
Ich denke auch. Also ich denke auch. So verstehen wir uns auch. Also das ist genau unser Ding. So verstehen wir uns auch. Also wir sind jetzt keine Druckerei. Das kommt vielleicht auch aus meinem Hintergrund, weil ich habe es ja nie gelernt. Also ich kann ja, ich bin kein Drucker, aber ich bin halt jemand, der dir was verkauft, was dir gefällt. Also wenn mir einer sagt, das ist schlecht gedruckt, dann sage ich, ja, dann haben wir einen Fehler gemacht. Da würde ich jetzt nie den Druckethos rauskehren, ja, aber, ne, wie das früher noch bei den Offset-Druckern waren, das waren ja Päpste, sag ich mal. Das hatten wir nie, ne? Und deswegen sind wir näher am Kunden, deswegen verstehen wir uns wirklich als Berater mit angeschlossenem Druck. Da hast du vollkommen recht. Das ist ein gutes Ding. Das habe ich so noch nie ausgesprochen, obwohl, wo du es jetzt ausgesprochen hast, passt das super zu dem, wie wir denken.
Ich glaube, es ist die Übersetzungsleistung, ne? Zu verstehen, was will der andere und wie kann man das übersetzen in ein cooles Printprodukt und was ist dann möglich und was nicht. Ne? Und eben auch die Optionen aufzuzeigen und sagen, da wird es vielleicht eng, ja, vielleicht muss ja auch was ins Budget passen, wie kriegen wir es ins Budget rein?
Oder mit welchem coolen Papier kommen wir da am nächsten dran? Was hat sich Metapaper da gerade wieder ausgedacht? Was können wir euch da empfehlen?
Genau. Genau, weil das ist ja das andere, das ist ja auch, ich sag mal, immer frustrierend, ne? Man sieht da die schönen bunten Papiere oder die weißen Papiere und sagt, boah, das ist ja cool, das will ich gern haben und dann kriegt man einen Preis und dann, was denn da passiert?
Ja, wobei jetzt im Digitallook muss ich auch dazu sagen, bei den kleinen Auflagen ist das mit dem Papier nicht ganz so extrem. Ne? Die Papierkosten sind da nicht ganz so extrem, denke ich, wie das im Offset-Druck ist, wo es dann ja wirklich auf Masse kommt. Ne? Also
gut, deswegen mögen wir auch den Digitaldruck, weil die Preissensibilität ist ein kleinen Tick weniger da, muss sie auch sein, ist klar. Mhm. Aber trotzdem, ne, am Ende ist es trotzdem auch
natürlich,
ja
natürlich,
um Budgets
natürlich. Aber wenn du jetzt 100 Visitenkarten druckst und das Papier, das sind dann 3 Bogen und das Papier ist doppelt so teuer wie das andere, das ist dann im Endeffekt, fällt das dann kaum ins Gewicht. Dann hast du, was weiß ich, 3 Euro mehr Kosten. Also das ist dann bei den kleinen Produkten und bei den kleinen Auflagen dann schon wieder was anderes. Da kannst du auch mal experimentieren. Und kannst auch mal sagen, so, ich will jetzt mal gucken, wie das aussieht. Ich bestelle jetzt bei Metapaper einfach mal einen Riesanbruch und bestell mir nur die 5 Bogen. Die kosten dann zwar ein Vermögen im Tausenderpreis, aber im Bogenpreis ist es dann wieder was anderes. Ne? Also das denke ich schon, dass das da im Digitallook, dass du da wirklich Glück hast, dass du da wirklich auch mal was ausprobieren kannst und richtig tolle Papiere, die eigentlich teuer sind, nutzen kannst, weil du ja nicht diese riesen Auflagen hast. Ne?
Also wir machen immer wieder, dass wir quasi den Vergleich machen und sagen, wenn du ja mal 16 Seiten druckst und Auflage 100 nur als Beispiel, ne, und nimmst Papier A, B, C von uns, dass wir sagen, das ist so ungefähr der Preisunterschied. Und dann merkt man tatsächlich, ist genau das, was du sagst, dass der Preisunterschied ist jetzt eigentlich nicht sehr dramatisch. Ja, und jetzt nehme ich wirklich das Papier, das am besten passt. Und das freut uns natürlich dann auch immer, ne? Ja. Dass ich erst, wenn der Designer wirklich in der Lage ist, zu sagen, wir nehmen das, was am besten zu unserem Design passt, ne?
Genau.
Vom Weißton, von der Oberfläche, von dem, was wir kommunizieren wollen. Papier ist ja so ein bisschen wie eine Corporate-Farbe. Ja? Es ist so ein sekundäres Gestaltungselement. Das ist jetzt nicht so, Farbe ist ja schon primär, aber Papier ist ja vielleicht sekundär und dass man da trotzdem das Richtige wählen kann, weil am Ende ist es ja der Anspruch, den Designer hat. Also der Designer hat ja den Anspruch, dass er sagt, ich will auch die Materialität auswählen.
Ja. Ich denke, da hast du vor allen Dingen, wenn du auf farbiges Papier gehst, ne? Da hast du ja dann doch schon ganz andere Sache, als wenn du jetzt nur die Oberfläche druckst, schneidest, dann hast du die weiße Kante, während beim farbigen Papier hast du die nicht. Das wirkt dann ja schon ganz anders. Und ein farbiges Papier ist immer teurer als weißes, ne? Da geht nun mal kein Weg dran vorbei. Aber dafür kannst du da auch ganz andere Resultate noch mit erzielen, ne?
Ja, also ich meine, das ist natürlich dann immer, also farbige Papiere haben auch ihre Herausforderungen, ne, weil du hast nie das richtige Grün.
Ja, das stimmt auch.
Es wird immer ein anderes Grün gewählt, als das.
Und wenn, dann müsstest du die Pantone-Fächerfarben komplett abbilden und dann noch mit 27 verschiedenen Oberflächen, und das geht natürlich nicht, das stimmt.
Es war ja immer mein Traum, eine Papiermaschine, die quasi on demand die Farbe produzieren kann.
Wow.
Aber das,
wie im Bauhaus, wenn du da dir die Farbe anmischen lässt, einfach um die Wand zu streichen, dann machst du dir das Papier. Ja, cool.
Genau, da unten kommt dann der fertige Bogen raus.
Und dann kannst du noch wählen, ob es Raufaser ist oder ob es.
Genau, rau oder glatt dann die Farbe, die du gerne hättest.
Wow.
Ich habe das mal mit jemand, der Papiermaschinen konstruiert, besprochen, der hat mich dann für verrückt erklärt.
Okay.
Da habe ich das Thema dann wieder hinten angestellt. Vielleicht müsste das ja wieder aus der Schublade nehmen. Wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte.
Ja, das finde ich aber auch.
Die richtige Papierfarbe.
Also so eine Station würde ich hier sofort aufbauen, wenn es dann einigermaßen erschwinglich ist, ne? Weil das wäre ja wirklich, also ich meine, alleine das zu zeigen, ne? Ist ja schon irre.
Insofern. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was so die Themen für Print für die Zukunft sind.
Ja.
Ich glaube, es geht darum, dass ich als Printpartner, so wie ihr, unterstütze und helfe, dass das Printprodukt, was ich mir als Gestalter vorstelle, dass das am Ende so nah wie möglich an dem dran ist, was ich mir vorgestellt habe.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, weil ich gestalte am Bildschirm und habe am Ende ein physisches Produkt, und diese Übersetzung, diesen Transfer hinzubekommen. Und dann, ja, unsere Aufgabe ist es dann, zu schauen, für die digitale Veredelung, für die Nachhaltigkeitsziele natürlich, die richtigen Papiere zu entwickeln und oder zu haben.
Mhm.
Wir haben ja oft das Glück, dass die Fabriken auch schon von sich aus viel entwickeln. Ne? Das ist
ja
nicht immer wir, sondern die Fabriken machen da ja viel.
Ja, und
zum
das
Glück.
Ist dann aber auch schön, dass wir dann im Digitallook auch dann reagieren können und sagen können, okay, probiert's einfach mal aus. Wir bestellen jetzt mal 3 Bogen und dann machen wir dir ein Muster, und dann kannst du auch wirklich mal gucken, ob Look und Feel übereinstimmen. Du musst dann nicht die Katze im Sack kaufen, was du dir so denkst, was es eigentlich das Ergebnis sein sollte, sondern du kannst es dann wirklich sehen, fühlen, spüren, und das macht dann da schon eine große Menge aus. Das ist halt auch nochmal ein großer Vorteil vom Digitallook, denke ich, ne?
Also der Digitaldruck hat natürlich genau die Vorteile, die du gerade ansprichst. Du kannst ja schon relativ medienneutral produzieren. Das heißt, du kannst ja sozusagen auch schon im Digitaldruck das simulieren, was im Offset später rauskommt. Also wir kennen viele Verlage, die machen ihre Nullnummer oder Nullauflagen im Digitaldruck. Mhm. Und dann kommt dann die große Auflage meinetwegen noch im Offset. Macht bei Verlagen auch noch Sinn.
Ja.
Und das ist klar. Also der Digitaldruck mit variable Daten, kleine Auflagen, in hoher Qualität, super.
Ja.
Also du hast hier mit Metapaper einen großen Digitaldruck-Fan auf der anderen Seite.
Ja, sehr gut. Ja, wir dann natürlich auch. Liegt ja in der Natur der Sache. Sonst hätten wir eine andere Maschine, wenn wir es nicht gut finden würden.
Ja.
Genau. Ja, hör mal, das war ja eine sehr interessante Folge mit dir. Ich danke dir, dass du so viel Einsicht gegeben hast in was ihr so macht und wo es auch hingehen soll, und den Ausblick auf die Zukunft. Mhm. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deiner Reise. Viel Erfolg.
Danke.
Dass alles das, was du dir dafür wünschst, auch dann wirklich stattfindet. Und komm gesund wieder.
Die Papiermaschine mit den farbigen Papieren werde ich nicht finden. Aber
ja,
vielen Dank.
Da musst du, glaube ich, ins Wunschland oder so. Ne? Da müssen wir uns noch ein neues Land aussuchen.
Wonderland.
Genau.
Paper Wonderland. Ja, das.
Paper Wonderland.
Genau. Aber wer weiß, vielleicht hat ja jetzt jemand zugehört und meldet sich nachher. Und,
genau. Das wäre cool.
Wir kriegen unsere Wunschmaschine.
Genau.
Also vielen Dank auch an dich, an euch.
Ja, und vielen Dank, dass du bei uns hier zu Gast warst. Bis bald.
Danke euch auch. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.